Was passiert, wenn ein Mensch sich weigert mitzuschwimmen? Wenn er gegen den Strom denkt? Nicht aus Trotz, sondern aus Überzeugung? Dr. Dr. Rainer Zietelmann ist genauso ein Mensch. Historiker, Unternehmer, Provokateur. Und als Autor hat er über 30 Bücher veröffentlicht. Werke, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt und weltweit gelesen werden. In einer Zeit, in der viele sich anpassen, geht er den anderen Weg. Er spricht über Freiheit und über den Preis, den sie kostet. Über Erfolg, jenseits von Neid und Gleichmacherei. Und über den Mut, sich selbst treu zu bleiben. Selbst dann, wenn es unbequem wird. Wer mit ihm spricht, wird herausgefordert. Und wer ihm zuhört, merkt schnell, hier spricht kein Akademiker im Elfenbeinturm, sondern ein Denker, der die Welt verändern will. Mit Worten, mit Haltung und mit einem klaren Blick auf die Realität. Und genau darum geht es auch in seinem neuen Roman 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Eine dystopische Abrechnung mit dem Gleichheitswahn, die aktueller kaum sein könnte.
Ja, herzlich willkommen ein weiteres Mal, Herr Dr. Zietelmann. Das letzte Mal sagten wir, ach, wir müssten das fortsetzen, aber da waren wir in einem ganz anderen Thema. Und nun haben Sie ein Buch geschrieben, das nicht so wie Ihre früheren, wie man so sagt, so ein klassisches Sachbuch ist, sondern ein Roman. Aber ein sehr spannender Roman. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, es aus den Händen zu lesen und musste immer weiterlesen. Und jetzt war ich mir gar nicht sicher, hat er so viel Kreativität, dass er das alles schreiben kann? Oder wie so manche Comedians auch sagen, man muss das gar nicht erfinden, sondern muss mit Augen aufmachen und sehen, was gerade in der Welt eigentlich so passiert. Also herzlich willkommen. Und wie kommt es, dass Sie diese Art Buch geschrieben haben?
Ja, so wie alles im Leben, eigentlich die Idee ist immer am Anfang. Ja? Man hat auf einmal eine Idee und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder Ideen sind ja flüchtig. Ja? Man hat die und die verflüchtet sich dann wieder ganz schnell. Zweite Möglichkeit, man schreibt die irgendwo auf. Ist auch gut, ja? Damit es nicht verloren geht. Dritte Möglichkeit, man startet sofort damit. Ich habe es in der dritten Möglichkeit gemacht. Ich hatte die Idee und habe, glaube ich, 2-3 Stunden später begonnen zu schreiben. Ich weiß noch, das war von einem Freitagmittag bis Sonntagmittag, habe ich 50 Seiten den Roman von Anfang bis Ende erstmal durchgeschrieben. Das war natürlich jetzt nur der grobe Handlungsrahmen, aber das war von Anfang bis Ende 50 Seiten durchgeschrieben. Und dann habe ich das einigen Freunden geschickt und gesagt, hier, ich habe ja noch keinen Roman geschrieben, gib mir da ein kritisches Feedback. Und alle haben gesagt, die Idee ist super, aber dann war auch die Meinung speziell von einem Freund von mir, der gesagt hat, ja, aber das, was man im Roman braucht, auch Spannungen und Stimmungen und Atmosphäre, da merkt man doch, der Sachbuchautor, da muss noch einiges getan werden. Ja? So, das hat mir eingeleuchtet, deswegen habe ich es noch mehr Leuten geschickt, die mir dann Ideen, Anregungen, Kritik, vieles habe ich natürlich auch nicht verwendet, aber es war überall was dabei, wo ich was mit anfangen konnte. Und auch ein Freund von mir, der sonst die Bücher lektoriert, der hat ja sonst nur minimal was zu tun, der musste diesmal mehr machen, weil ich halt ein Sachbuchautor bin. Es ist auch in gewisser Weise, ich nenne es ein Sachbuch aus der Zukunft eigentlich. Es ist vielleicht kein ganz typischer Roman, weil ich bin ja Wissenschaftler, bin Historiker und Politikwissenschaftler, Soziologe, ja, die Sachen, das mache ich jetzt seit Jahrzehnten, kann man natürlich, wollte ich auch gar nicht ablegen für den Roman, sondern im Gegenteil, die ganzen Erkenntnisse, die ich in Jahrzehnten gewonnen habe, die fließen natürlich da ein, nur halt jetzt nicht in Form von einer sachlichen Analyse, sondern ich habe einen Roman draus gemacht und ja, es hat mir riesig Spaß gemacht wie gesagt, die Idee war der Anfang. Ja.
Ja, ist ja so spannend. Also in Amerika würde man sagen, das ist Storytelling. Und Sie sagen, es ist ein Roman aus der Zukunft. Ja, getitelt ist es nun, sagen wir mal, rund 50 Jahre von heute aus betrachtet. Aber es ist doch so viel Gegenwart drin, beziehungsweise der Historiker sagt ja auch, tja, haben wir Menschen eigentlich wirklich was dazugelernt? Ist da irgendwie auch so ein Motiv dabei, nun wirklich die Augen zu öffnen? Seht ihr denn nicht, was gerade so passiert?
Also mir geht es vor allen Dingen um zwei Dinge dabei. Ich habe mich ja mit totalitären Bewegungen beschäftigt. Schon meine Doktorarbeit war über Hitler, Nationalsozialismus und habe immer wieder gesehen, die totalitären Systeme entstehen ja dadurch, dass den Menschen zunächst etwas Positives, Idealistisches, Gutes versprochen wird. Ja? Der Hitler ist ja nicht an die Macht gekommen, weil er gesagt hat, ich beginne jetzt mal den Zweiten Weltkrieg und werde 6 Millionen Juden ermorden, sondern speziell in der Phase, wo er die Zustimmung bekommen hat, da war es ja so, dass er Volksgemeinschaft und er will Standesunterschiede, Klassenunterschiede beseitigen. Und auch die Kommunisten, Lenin und Stalin, sind ja nicht an der Macht gekommen, weil einer gesagt hat, ich mache hier den Gulag, wo Millionen Menschen umgebracht werden, sondern nee, wir schaffen die klassenlose Gesellschaft. Wir wollen Freiheit und Gleichheit. Und das ist so eine Lehre, also die Hölle kommt in der Form des Versprechens vom Paradies daher. Und das zweite war der Gedanke Gleichheit, ja. Klar, Gleichheit der Menschen auf irgendeiner Ebene, dass jeder seine Würde hat, auch dass jeder vom Gesetz gleich sein soll. Da kann man nicht dagegen sein. Aber was darüber hinausgeht, was ich als so Gleichheitswahn bezeichne, dass man immer, wenn was hinausschaut über den Durchschnitt, ja, dass man sagt, wie bei so einer Gartenhecke, das muss ich dann abschneiden praktisch, ja, weil das passt irgendwo nicht, das muss ich passend machen. Das ist was auch schon sehr viel Unheil angerichtet hat in der Gesellschaft. Und ich habe das jetzt von den Themen, um die es da normalerweise geht, also wir sind gegen Milliardäre oder ist gegen Superreich und so weiter, habe ich das mal auf einen Bereich übertragen, der zunächst vielleicht absurd anmutet, ja, und das ist auf den Bereich des Aussehens, ja. Das heißt, dass Menschen unterschiedlich aussehen. Und da kommen welche, die wollen, das ist wichtig bei mir, die wollen nicht alle Menschen gleich machen. Es gibt auch solche Romane, da geht es darum, positive oder negativen Utopien oder Dystopien, dass die Menschen alle gleich gemacht werden sollen. Nee, die sagen, wir akzeptieren Unterschiede, es darf nur nicht zu viel werden. So wie heute die Antikapitalisten sagen, also wir wollen ja nicht alle gleich machen, nur was zu viel ist, ist zu viel. Also Milliardäre brauchen wir nicht zum Beispiel. Und so ist es auch in dem Roman. Dann setzen wir mal anstelle der Milliardäre jetzt die Superschönen, dass sie sagen, also wer zu schön ist, da müssen wir was gegen tun. Das ist ja der Ansatz.
Also das ist ja dieser Ansatz, Sie sagen das Ungleiche, aber ich glaube auch, das triggert natürlich auch viele Menschen, ja, bin ich schön genug oder irgendwas oder wo wäre ich denn da? Da kann das, glaube ich, ganz gut übertragen auch. Das eben auch ein Satz, den Sie ja da drin haben, ist, wir hätten nicht gedacht, wie schnell sich so ein System wandeln kann. Und Sie sprachen jetzt gerade eben auch die Hitlerzeit an, aber wir haben es jetzt gerade jüngst erlebt mit Corona oder wenn wir die Umweltschutz nehmen oder immer wieder können wir ja uns wundern, wie schnell auch etwas kippen kann.
Das ist auch eine Warnung, da haben Sie vollkommen
früher
recht.
Nicht so gedacht.
Das sind oft Dinge, die schon im Geistigen länger vorbereitet sind, die oft so im akademischen Bereich erstmal entstehen und gar nicht so wahrgenommen werden, die dann aber manchmal sehr schnell eine ungeheure Wucht und Dynamik annehmen. Und zwar speziell, wenn eine Eigenschaft, eine menschliche Eigenschaft, dann da für politische Zwecke instrumentalisiert wird, und zwar Neid. Ja? Letztlich ist mein Buch ein Buch über Neid. Ich habe mich viel mit etwas beschäftigt, da wissen viele Menschen gar nicht, dass es gibt wissenschaftliche Neidforschung. Das ist ein Thema, was mich interessiert. Es gab vor Jahrzehnten schon ein Buch von dem deutschen Soziologen Helmut Schöck, Neid, eine Theorie der Gesellschaft. Aber heute gibt es speziell in den USA eine ganze Menge Bücher und wissenschaftliche Aufsätze über Neidforschung. Damit habe ich mich intensiv beschäftigt. Ich habe auch das erste Sachbuch geschrieben über das Image von Reichen, das heißt in Englisch The Rich and Public Opinion. In Deutsch ist das die Gesellschaft und ihre Reichen, ist auch in viele Sprachen übersetzt. Und da habe ich mich mit beschäftigt, was ist Neid eigentlich, warum leugnen die Leute, dass sie neidisch sind, Gibt es auch sowas wie positiven Neid oder ist Neid immer destruktiv? Habe auch Forschungen darüber gemacht, wie neidisch sind denn die Menschen in verschiedenen Ländern? Ja, also Neid ist ein Thema, was mich lange beschäftigt hat. Und dann kam dazu, dass ich in meinem Leben eigentlich immer sehr schöne Freundinnen hatte und da auch deren Perspektive mitbekommen habe. Klar, schön sein ist gut, wenn man die Wahl hat, zwei Knöpfe, willst du schön sein oder hässlich oder reich oder arm, würden die meisten wahrscheinlich auf den Knopf reich und schön drücken. Ja. Aber genau wie das Reichsein eine Kehrseite halt auch hat, hat Schönsein eine Kehrseite. Ja. Und das haben mir oft Frauen viel von erzählt, was sich auch in dem Buch widerspiegelt, die also mir zum Beispiel gesagt haben, ja, das Aussehen gibt einem Vorteile, man hat bessere Möglichkeiten in der Partnerwahl, auch sonst, aber es gibt auch Nachteile. Das ist halt der Neid, was weiß ich, da ist die Vorgesetzte, die ist 20 Jahre älter und sieht vielleicht nicht so gut aus und die macht einem dann das Leben ständig zur Hölle, wenn man ganz, ich spreche von extrem überdurchschnittlich gut aussehend ist, ja. Oder da ist auch ein Vorurteil, was vielen schönen Frauen begegnet, dass die Leute denken, naja, wer so schön ist, der kann nicht gleichzeitig auch sehr intelligent sein. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das Vorurteil? Ich nenne das so Kompensationstheorie. Also ich habe das
Ja,
in meinem
das war
Buch.
nämlich auch eine Frage. Ist das, gerade hier habe ich das auch stehen, ist das jetzt etwas, was Sie beobachtet haben oder gibt es darüber auch Studien?
Nee, ich habe das in meinem Buch Die Gesellschaft und ihre Reichen, habe ich das entwickelt. Ja? Und zwar, ich sage mal allgemein, die meisten Menschen haben so eine Vorstellung, dass Menschen generell gleich seien. Das ist so ein unbewusstes, sagen wir mal, Vorurteil. Und wenn ich glaube, dass jeder gleich ist und sehe, dass aber einer auf einem bestimmten Gebiet unzweifelhaft hinausragt, zum Beispiel, der hat mehr Geld oder der ist intelligenter oder der ist schöner oder ist besser im Sport oder was auch immer. Gibt ja Dinge, da kann man nicht bezweifeln. Also da ist einer, der hat was besser. Dann nimmt man unbewusst an, dass der auf anderen Gebieten mindestens gleich viel Minuspunkte hat. Also der Professor mag intelligent sein, ist aber beim Führerschein wahrscheinlich dreimal durchgefallen und kann keinen Nagel gerade in die Wand hauen. Der Reiche mag zwar gut im Geld verdient sein, ist aber ein moralisches Schwein und übervorteilt seine Mitmenschen und ist unehrlich. Die schöne Frau sieht zwar toll aus oder der Sportler, der kann gut kicken, der Fußballer, aber die cleversten sind es wahrscheinlich nicht gerade. Ja? Das ist natürlich an sich Quatsch, weil es gibt jetzt keinen Beleg dafür, dass zum Beispiel unter schönen Frauen, dass es mehr Dumme gibt als unter Frauen, die nicht gut aussehen. Ja, es gibt auch keinen Beleg, dass unter Reichen mehr Menschen gibt, die unehrlich sind als irgendwo im, was weiß ich, im sozialen Brennpunkt. Ja, es ist ja nicht so, dass im Villenviertel wohnen jetzt lauter moralisch schlechte Menschen und im sozialen Brennpunkt sind alles die mit dem Heiligen scheinen und mit den hohen moralischen Werten. Das ist ja nicht so. Sondern ich glaube, da gibt es eigentlich gar keinen Zusammenhang, aber es gibt dieses Vorurteil, ja. Und das habe ich halt oft beobachtet, dass Frauen gerade auch mit diesem Vorurteil konfrontiert werden. Wenn jemand also wirklich, ich spreche es nicht, sieht irgendwo gut aus und ich spreche jetzt, sieht weit überdurchschnittlich extrem gut aus, ja. Dann wird die halt damit konfrontiert mit solchen Dingen. Ja. Ich habe jetzt gerade zur Zusammenarbeit mit einer Influencerin, die auch für das Buch etwas wirbt. Die war selbst bei Germany's Next Topmodel dabei. Die hat 1,2 Millionen Follower. Auch eine kluge Frau, die hat Soziologie studiert und Politikwissenschaft. Ja, aber der unterstellt man dann halt aufgrund von ihrem extrem guten Aussehen, dass sie vielleicht nicht so clever ist. Und deswegen, das Buch hat halt, will ich damit sagen, ganz viele Dimensionen. Jeder liest das auch ein bisschen anders.
Dazu eben noch was. Das ist ja eben das innere Problem, und da kommen wir vielleicht dann auf ein anderes Thema. Warum passiert sowas? Wir leben auf der Ebene der Dualität. Wir müssen immer irgendwo eine Form von Equilibrium haben. Das heißt, wenn wir ein zu positives Bild haben, müssen wir es in dem Sinne kompensieren, mit einem Gegenpol. Das heißt, wenn ich selber etwas auf ein hohes Podest stelle, dieser Mensch ist besser oder hat dies, kann ich es innen drin auch nur aushalten, wenn ich es wieder ausgleiche und muss gleichzeitig noch was Negatives empfinden, damit es wieder in eine Balance kommt.
Da
Und
haben
wenn
Sie
wir.
ganz wichtige Punkte angesprochen. Das sind ja die Minderwertigkeitsgefühle dann, ja. Wenn ich
Ja.
mit irgendjemand, der ist so eindeutig besser als ich, reicher oder schöner oder intelligenter. Gut, intelligent, das erkennen die Leute oft gar nicht, weil ein Dummer erkennt nicht so gut, ob ein anderer intelligent ist, ja. Aber sagen wir mal, es gibt halt Dinge, da sieht man, da hat der andere was voraus. Und das führt natürlich oft zu einem Unterlegenheitsgefühl. Und das heißt, wenn der einen Pluspunkt hat im Gebiet, gebe ich dem nicht nur einen Minuspunkt, sondern am besten gleich zwei, weil dann kann ich mich wieder über ihm stehen. Ich habe das also in meinem Buch über die Gesellschaft und ihre Reichen untersucht, dass zum Beispiel, es gibt da Analysen drüber, warum fühlen sich viele Leute auch aus, also ganz, ganz einfach aus der Unterschicht Reichen überlegen, weil sie sagen, ja, der ist zwar gut im Geld verdienen, aber der ist moralisch schlecht und ich bin moralisch gut. Ja?
Ja.
Was man gar nicht beweisen kann jetzt, ja,
Genau, ich komme wenigstens in den Himmel, genau.
genau, also im
Ja.
Gegenteil, dann kann man sogar seine eigene wirtschaftliche Erfolglosigkeit noch als Beleg dafür benutzen, dass man so moralisch gut ist, weil der Reiche ist ja angeblich nur reich, weil er durch fiese Tricks und Unehrlichkeit und unmoralisches, egoistisches Verhalten, da ich selbst ja aber so ein moralisch toller Mensch bin, konnte ich gar nicht reich werden. Also da wird sogar noch das wirtschaftliche Versagen zum Beleg meiner moralischen Qualitäten. Ja, das sind so Mechanismen und damit habe ich mich intensiv beschäftigt und es spiegelt sich alles in dem Buch. Sind halt, Sie haben es ja gelesen, viele spannende Geschichten und das ist unterhaltsam geschrieben, hoffentlich manchmal auch humorvoll. Das ist halt da nicht so analytisch, wie wir jetzt sprechen, verpackt, sondern in Geschichten. Ja.
Aber auch, muss ich sagen, auf der einen Seite humorvoll, aber auch, es ist shocking. Für mich ist es eben wirklich, es bringt es auf den Punkt, ob wir jetzt nennen wir das nur die Neidgesellschaft oder wenn Sie sagen, da ist jemand besser. Ich würde das noch nicht mal sagen, besser oder reicher ist besser oder dies. Ich glaube, das ist ja das Grundthema, das wir haben, dass wir nur Bewertungen im Außen haben. Und nicht im Inneren. Also die Gleichheit der Menschen ist, dass jeder sein inneres Päckchen hat. Ne? Also in der Natur würden wir nie sagen, oder wenn ich die Purpose-Thematik nehme, das Gras muss leiden, weil der Walnussbaum größer ist. Ist Nonsens. Wenn ich Gras bin, dann sollte ich das beste Gras sein, aber nicht versuchen, mit dem Walnussbaum zu competen. Aber das ist eben was. Entweder in manchen Menschen schon drinsteckt, wenn sie Führungspersönlichkeiten sind und sie deshalb nicht besser können, aber eben viele, was wir ja auch in Ihrem Buch sehen, dass sich viele dieser Eliten eben das ganz bewusst zum ja, Thema machen, wie können wir die anderen austricksen, in Anführungsstrichen, indem wir ihnen ein Ideal vorgaukeln, ob es nun Umwelt ist oder Religion ist oder jetzt hier dieses Schönheitsthema. Die Techniken sind ja immer die gleichen. Wie kriege ich Menschen hinter mich?
Ja, wie gesagt, da ist die Mobilisierung vom Neid ist halt ein ganz wesentlicher Faktor. Neid ist eine sehr starke Emotion, gab es auch schon immer, wobei die Menschen ja nicht zugeben, dass sie neidisch sind. Ja, das ist also Neid ist die maskierte Emotion, weil wenn ich neidisch bin, gebe ich ja zu, dass der andere was hat, was ich selbst gerne hätte und führt mich dann zu der Frage, warum habe ich es nicht? Das kann auch manchmal zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Also Neid wird geleugnet. Und hier haben wir es ja mit einer Bewegung zu tun, die sich gegen, die nennt es Privileged Beauty, gegen überschöne Frauen richtet. Ja, und ja, Sie haben gesagt, dass er auch manchmal erschreckend war für Sie. Das kann man auch so lesen. Ich habe hier sogar einen, der hat angefangen, das Buch zu lesen, hat dann gesagt, ich konnte es nicht mehr weiterlesen, weil ich es zu erschreckend fand. Obwohl es jetzt, das ist ja kein Horrorbuch, das ist ja auch keine, außer ganz am Anfang
Also
keine.
das Buch selber finde ich auch nicht erschreckend, auch die Story finde ich nicht erschreckend. Ich
Aber
finde das Erschreckende eben im Prinzip so klar vor Augen geführt zu bekommen, was wir täglich jetzt draußen sehen können. Was wurde mit uns in der Corona gemacht? Da hieß es nicht Schönheit, aber da waren es die Nicht-Geimpften. Jetzt machen wir Krieg gegen Putin oder irgendwas. Ist ja nicht nur diese Form von Neid, sondern ist ja die Technik, Wie nutze ich in Anführungsstrichen die, ob es Neid ist oder andere niedere Instinkte, um Menschen zu mobilisieren gegen etwas? Wir können auch in den vorderen Orient gehen, nicht, ob es da die Religionskriege sind, die Ungläubigen müssen. Im Prinzip geht es ja immer wieder darum, und das ist ja spannend, auch auf beiden Seiten heißt es, für Gott in den Krieg zu ziehen. Ne? Also im Prinzip werden die Menschen mit einer Technik eben ja benutzt, für andere die Wahl zu gewinnen oder so etwas zu machen. Und das ist das Erschreckende, finde ich, dass wir, und was sagt der Historiker, nichts lernen daraus und es immer wieder machen.
Ja, der Philosoph Hegel, der hat mal gesagt, das Einzige, was man aus der Geschichte lernen kann, ist, dass die Menschen nichts aus der Geschichte lernen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist leider schon was Wahres dran. Das hängt auch mit dem mangelnden Abstraktionsvermögen zusammen. Beispiel deutsche Geschichte, dann hat man lange drauf geschaut, kommt da wieder einer mit so einem Bärtchen, der ganz laut schreit und der Juden hasst, ja, und das ist der, vor dem wir Angst haben müssen, ja, weil man nicht weit genug abstrahiert, ja. Also dann, und was ich halt hier vorgenommen habe, ist ein Abstraktionsvorgang, ja, dass ich sage, was haben denn diese totalitären Bewegungen und Ideologien gemeinsam am Ende, ja? Und deswegen, wie sehr man in der Lage ist zu lernen, das ist halt unterschiedlich bei Menschen und auch bei Völkern. Und es hängt auch mit dem Abstraktionsvermögen zusammen. Also es ist ja schon bei kleinen Kindern. So, nehmen Sie jetzt mal zwei Kinder. Das eine Kind greift auf eine heiße Herdplatte und lernt daraus, heiße Herdplatte ist schlecht, sollte ich nicht mehr drauf fassen. Passt aber dann das nächste Mal ans heiße Bügeleisen, lernt daraus, das heiße Bügeleisen ist schlecht, greift das dritte Mal auf einen heißen Toaster und lernt, heißer Toaster ist schlecht. Das ist das kleine Kind mit geringem oder ohne Abstraktionsvermögen. Das intelligentere Kind greift einmal an das heiße Bügeleisen und abstrahiert, aha, heiße Gegenstände anzufassen, ist keine gute Idee und erspart sich damit die anderen Dinge. Das heißt, du kannst ja nur etwas lernen in deinem Leben und in der Geschichte, wenn du in der Lage bist, auch bestimmte Verallgemeinerungen vorzunehmen und zu fragen, also was steckt denn dahinter? Ja, vordergründig ist da einer, der mit dem Schnauzer, der schreit mit wilden Gesten und so weiter und hetzt gegen Juden im Dritten Reich. Aber was ist denn was dahinter steckt im Prinzip? Und da sage ich, was dahinter steckt, ist, dass Menschen oft verführt werden für etwas, das gut klingt. Ja, dass erstmal, also zum Beispiel in dem Buch ist es so, dass die sagen, ja, schöne Frauen haben Privilegien, die können haben bessere Möglichkeiten bei der Partnerwahl, haben auch im Beruf Vorteile und so weiter, ja, und um jetzt dann sind andere benachteiligt, die nicht so gut aussehen, und da müssen wir irgendeine Gerechtigkeit schaffen, und dann fängt es mit kleinen Dingen an, dass man sagt, ja, die kriegen dann einen Abzug vom Gehalt, weil sie angeblich im Berufsleben ja Vorteile hätten, oder die kriegen dann eine Note schlechter, weil sie ja angeblich in der Uni bevorzugt würden, oder zahlen höhere Steuern. Und dann radikalisiert sich das immer mehr. Und das ist auch eine Lehre aus der Geschichte, dass wir wissen, dass sich solche Bewegungen nicht da stehen bleiben, wo sie sind, sondern immer radikaler werden. Das war schon in der Französischen Revolution so, mit den Jakobinern, mit Robespierre und so weiter, ja, wo das dann in der Guillotine endete. Und das war in der Russischen Revolution so, das war auch in der Nationalsozialistischen Revolution so, wo es ja auch nicht anfing, dass Hitler gleich im ersten Jahr dann Vernichtungslager gebaut hätte, wo Juden umgebracht werden, sondern das fing dann mit einigen Maßnahmen an und wurde immer radikaler und immer extremer. Und das ist auch so etwas, was man aus der Geschichte lernen kann, dass sich da eine Dynamik entwickelt. Und diese Dynamik wird halt auch in dem Buch gezeigt, wie das so Schritt für Schritt vor sich geht. Also Sie sehen da drin, der Historiker, auch wenn er jetzt mal einen Roman schrieb, also Sachbuch, bleibt der Historiker, weil er immer die Geschichte vor Augen hat, nicht nur die Gegenwart, wie Sie zu Recht sagen, ja, aber auch die geschichtliche Entwicklung. Und das sind alles Dinge, die man lernen kann daraus.
Also für mich wäre ja noch spannend, wir haben nicht die Möglichkeit des Vergleiches, aber Sie sagten auch in anderen Kulturen kann es ein bisschen anders sein. Denn der Volksmund sagt ja schon, wehret den Anfängen. Aber wir machen das nicht. Wir sind Lenin soll gesagt haben, die Bürgerlichen werden uns noch den Strick liefern, an dem wir sie aufhängen. Und immer wieder kann man die Menschen gegen sich selbst eben im Prinzip bringen. Und inwieweit ist das jetzt nur eine reine Intelligenzgeschichte, und auch eben unser Bildungssystem sorgt dafür, dass wir bereit sind, in den Krieg zu ziehen, dass wir bereit sind, eben in diese Form von Kämpfen gegen Andersdenkende zu gehen. Mein Geschichtsunterricht, wie es jemand mal formulierte, war im Prinzip eine Aneinanderreihung von Kriegsberichterstattung. Ich habe nie Hintergründe gelernt, nicht die menschlichen Komponenten. Warum ist eigentlich was bestanden? Die Psychologie spielte nie eine Rolle. Und wenn wir im Prinzip früh nicht lernen, sondern dressiert werden auf diese Form der One-Polarity, dann können wir ja auch nie lernen, wirklich abzugleichen.
Ja, also das Denken lernen ist natürlich wichtig. Das Wissen ist auch wichtig, aber es werden gewisse Sachen, haben Sie recht, in der Schule Leuten nicht beigebracht. Ich sage mal ein Beispiel. Ich war jetzt in 2022, 23 in 30 Ländern gewesen, weil mein Buch ist in 30 Sprachen erschienen und ich habe versprochen, ich komme in jedes Land, um darüber zu sprechen. Und bei dieser Reise habe ich überall Vorträge gehalten in allen Ländern. Manchmal vor kleinen Gruppen, 20, 30 Leute, manchmal 200, manchmal auch 2000, aber egal, wo ich war, habe ich immer eine Frage gestellt. Habt ihr in der Schule oder in der Uni etwas gehört über das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte? Das ist Mao Zedongs sogenannter großer Sprung nach vorne in China von 1958 bis 1962, wo 45 Millionen Menschen umgekommen sind. Es gab also nie so ein großes sozialistisches Experiment, wo 45 Millionen Menschen umgekommen sind. Egal wo ich war, ob jetzt in Seoul, ob jetzt in Buenos Aires, ob in Santiago de Chile oder hier irgendwo in Europa, egal ob ich vor 200 oder vor 2000 Leuten gesprochen habe. Es waren immer nur ganz, ganz wenige, die die Hand gehoben haben. Vorgestern war es letzte, da war ich in Dresden, habe ich einen Vortrag gehalten. Es war eine kleine Gruppe, 40, 50 Leute. Da hat sich gerade einer gemeldet, dass er davon was gehört hat. Und das finde ich schon erschreckend, dass die Leute auch nicht das Geschichtswissen haben, dass solche Dinge nicht behandelt werden. Und wenn man das Wissen nicht hat, was in der Geschichte passiert ist, dann ist ja schon mal eine Voraussetzung da, dass man auch nichts lernt aus der Geschichte. Ich habe das Buch jetzt auch noch aus einem anderen Grund geschrieben. Ich habe ja vorher 29 Sachbücher geschrieben, herausgegeben. Das erreicht man mit Sachbüchern über Politik und Wirtschaft nur eine begrenzte Zahl von Menschen, weil die meisten interessieren sich halt nicht so stark für Politik oder Wirtschaft oder Geschichte, dass sie auch noch jetzt Bücher dann dazu kaufen. Und ich habe mal gedacht, und vor allen Dingen, in den Büchern geht es halt immer um Fakten. Und ich bin auch ein großer Faktenanhänger. Ich habe ja zum Beispiel dieses Buch geschrieben, Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Da hat der Rezensent geschrieben, Zintmann ist ein Faktenfanatiker, weil ich wirklich mit Fakten zugebombt habe, sozusagen, die Leute. Das, ja. Die Fakten sind auch gut, aber wir sind doch auch alle emotionale Wesen. Und man erreicht mit so einer Ansprache halt nur auch eine begrenzte Zahl von Menschen. Und ich habe da mal verglichen von libertären, liberalen Autoren Buchverkaufszahlen. Und zwar der britische August von Hayek, einer der bekanntesten liberalen Vordenker, hat mit seinem Klassiker Der Weg zur Knechtschaft sehr viel verkauft, 2 Millionen Bücher, was eine gigantische Zahl ist. Milton Friedman, der auch bekannte amerikanische Ökonom, hat von seinem Buch Capitalism and Freedom 1 Million verkauft, was auch eine gigantische Zahl ist. Aber jetzt nehmen wir mal Ayn Rand, die russisch-amerikanische Autorin, die letztlich inhaltlich die gleiche Botschaft hat, aber die hat insgesamt 37 Millionen Bücher verkauft, also das heißt 10-mal mehr als Friedman und Hayek zusammen verkauft haben. Ja? Und warum? Weil sie hat Romane geschrieben. Ja? Und mit Romanen erreicht man halt mehr Menschen. Und ich möchte auch Menschen erreichen, die normalerweise kein Sachbuch in die Hand nehmen. Auch zum Beispiel Romane, muss man dazu wissen, werden zu 70% von Frauen gelesen. Deswegen hoffe ich auch, dass das Buch viele Leserinnen findet. Ja, allerdings ist es Science Fiction, da ist es wieder anders. Da werden 70% der Science Fiction Bücher werden von Männern.
Ja, ist ja auch sehr, sehr wichtig. Es gibt ja auch diese Untersuchungen, dass der Mensch Begründungen braucht. Die simplen, wenn man warten muss, zu sagen, wir warten, weil. Und dieses Weil, darf ich, diese Tests, die man gemacht hat, darf ich vorgehen am Postschalter oder irgendwas? Oder man kann es noch nachvollziehen, wenn man sagt, bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen, darf ich vorgehen, weil mein Flug geht gleich. Aber das Spannende ist in dieser Untersuchung, es geht gar nicht um diese Notwendigkeit, nach vorne zu gehen, sondern man hat ja das Untersuchung auch gemacht mit Menschen, als früher hatte man noch in der Firma einen großen Kopierer, musste da Schlange haben, wer kopiert was? Und die Untersuchungen zeigten dann, wenn jemand am Ende der Schlange sagt, darf ich vorgehen, weil ich was zu kopieren habe, wurde er auch vorgelassen.
Ich hab das auch gelesen. Ich kenne das Experiment. Ich habe das dann am Tag danach ausprobiert. Lustige Geschichte, aber wahr. In meinem Fitnessstudio, da war eine Frau an der Bar, die mir gefallen hat. Also die wollte ich gern kennenlernen. Und das war jetzt noch schon lange her, bevor es WhatsApp und so gab. Und dann habe ich gefragt, kannst du mir mal deine E-Mail-Adresse geben? Ja. Und dann hat sie auch gefragt, ja, warum? Da habe ich gesagt, ja, weil ich dir eine E-Mail schreiben will. Ach so, ja. Dann hat sie mir die E-Mail geschrieben. Also
Ja.
natürlich total
Und
blödsinnig, aber das, was sie sagen, funktioniert also tatsächlich
genau,
dieses.
der Mensch braucht eine Begründung. Und wenn
Ja.
wir jetzt nur Fakten liefern, wie sozusagen in einem Sachbuch, dann reichen wir meistens ja nur Menschen, die gerade dafür offen sind. Und in ihrem Buch, und für mich ist das im Prinzip, was wir ja nicht gelernt haben, und ich glaube, dass es vielleicht eine Frage der Intelligenz ist, aber man müsste man das ja sagen. Wir wissen heute, dass in den ersten 3 Jahren unser Gehirn entsprechend gebaut wird. Wenn es dann nicht gebaut wird, so, dann wird es schwieriger. Beim Schachspielen ist es ja so, man setzt hin und dann wird man erstmal rausgekickt und dann Stück für Stück lernt man, was muss ich an möglichen Schritten vorausdenken. Und die großen Schachmeister, die können wohl 16 Schritte vorausdenken oder Varianten voraussetzen, was alles passieren könnte. Und das finde ich eben das Spannende, eben auch in Ihrem Buch, dass Sie im Prinzip in kaum in klassischem Sinne die Fakten liefern, aber Sie zeigen, wenn man das macht, wo führt's hin? Wo geht's hin? Und dadurch kommt in dem Sinne das Erschreckende oder das Aufwachende, jetzt verstehe ich auch Zusammenhänge und nicht nur die isolierten Fakten. Und darin liegt für mich dann die Hoffnung oder eben auch, dass man mehr Menschen erreichen kann, weil wow. Und ich lerne idealerweise eben dann in der realen Welt zu sehen, oh, jetzt sind sie gerade an dem Schritt, jetzt sind sie gerade an dem Schritt. Also in Ihrem Buch kommen ja viele Sachen drin vor, Medien, Beweislastung, Umkehr. Fake News müssen wir jetzt verbieten und so weiter. Deshalb hat jetzt das die neue Koalition bei Ihnen abgeschrieben und sagt, okay, so funktioniert das, wie wir das Volk unterdrücken können oder was? Das ist
Ja,
doch
auch
so
die Sprache,
spannend.
ja, das wissen wir ja schon
Ja.
seit Orwell, und das können wir immer wieder beobachten, wie Sprache
Ja.
verändert wird. Und hier ist zum Beispiel so, da müssen ja dann irgendwann junge Mädchen mit 15 Jahren sich zwangsweise einer Gesichtsoperation unterziehen, um sie dem Durchschnitt anzugleichen. Und das wird dann aber verboten, das Zwangsoperation zu nennen, sondern die nennen das optische Optimierungstherapie. Ja? So,
Ja.
das ist ja so ein
Ja.
Beispiel. Und das gab es immer wieder in der Geschichte. Das habe ich, ist ja auch nicht an den Haaren herbeigezogen, dass man dann negative Dinge, zum Beispiel, wenn Menschen gewaltsam vertrieben wurden, das hat man als ethnische Säuberung bezeichnet. Oder
Ja, oder
auch,
Schulden nennen wir Sondervermögen, ne?
das nennen
Also
wir
das ist,
Sondervermögen. Ja? Also, das
ja.
ist, gibt ja viele Beispiele dann von Euphemismen, und wo Dinge dann einfach anders genannt werden und dann am Schluss sogar verboten wird, wenn nur das richtige Wort, oder jetzt in Russland dürfen sie das Wort Krieg nicht verwende, sondern wie das ist, militärische Sonderoperation oder so. Ja? Das heißt also, das sind alles nicht Dinge, die ich jetzt erfunden habe, sondern die ich jetzt einfach mal auf ein anderes Gebiet angewandt habe.
Ja, wir haben ja auch diesen Begriff Information, nicht? In welche Form will ich jemanden bringen, nicht? Oder auch mit Nachrichten können wir insofern ja auch sehr manipulieren, wonach soll ich mich richten, ne? Also im Prinzip, es ist jetzt ja auch spannend in der Gegenwart zu sehen, unabhängig davon, was man über Trump denken mag oder nicht, aber es passiert ja sehr viel dort, eben auch zu untersuchen, ob es dann Covid ist, ob man der neue Gesundheitsminister dahinter hergeht, dass man andere Dinge in verschiedenen Behörden untersucht und sich bemüht, Dinge aufzudecken. Oder nehmen wir die Kennedy-Geschichte, warum musste das so lange vor dem Volk eben, wenn es angeblich ja der eigentliche Regent ist, verheimlicht werden? Aber es kommt so gut fast nichts hier in den deutschen öffentlichen Rundfunk, ne? Also, dass man eben wirklich, ja, heute da kommt der öffentliche Rundfunk, also auch der Fernsehrat, der ZDF, lässt eben bestimmte Dinge nur zu. Oder die ganzen super Talkshows, man trifft ja fast immer nur dieselben Leute.
Ja, das wird mir da auch gezeigt hier mit den Medien, wie Stück für Stück und das ist oft nicht mal, dass das vom Staat unbedingt angeordnet wird. Das darf man sich nicht so vorstellen, sondern dass die Menschen im vorauseilenden Gehorsam irgendwo bestimmte Sprachregelungen übernehmen, bestimmte Interpretationsmuster übernehmen. Ja, das wird hier an diesem Beispiel dann gezeigt. Ja. Übrigens, ich wollte noch was zum Hintergrund von dem Buch sagen. Also eigentlich geht es mir nicht um das Buch, sondern ich möchte, dass es verfilmt wird. Ja. Auch die es gelesen haben, die haben alle gesagt, also das ist eigentlich ein Film. Ja. Und jetzt habe ich noch bis vor 3 Monaten überhaupt keinen Kontakt gehabt zu, ich habe keinen einzigen Filmproduzent gehabt. Niemand kannte. Heute Abend treffe ich einen Filmproduzenten und einen Drehbuchautor zum Beispiel. Ja, habe sogar ein Treffen jetzt mit dem bekanntesten deutschen Filmproduzenten schon vereinbart. Ob das hinterher was wird, konkret oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Aber ich habe mir das als Ziel gesetzt. Ja, und setze mir immer Ziele. Und hier ist das Ziel nicht das Buch, sondern das Ziel ist der Film. Ja, und deswegen möchte ich auch vielleicht mal zwischendrin das nutzen, eine Bitte auszusprechen, wenn jetzt der ein oder andere, der zugehört hat oder auch später sich das Buch hoffentlich besorgt, ja, das leuchtet mir ein, das teile ich und mir helfen möchte, dann gibt es eine ganz
Okay, machen wir.
gute.
Wir können das einmal schnell, ja, wenn Ihre Genehmigung durch Google Translation laufen und ich mache mal einen Kontakt, kann nichts versprechen, zu einem bekannten Hollywood-Produzenten, der auch schon Oscar gekriegt hat.
Das ist toll. Sie müssen es gar
Dann
nicht
schicke ich
gut
das.
verstehen, sondern die englische
Das soll
Übersetzung,
klingeln.
die gibt es schon, die ist von mir
Ja,
geprüft.
wunderbar.
Und
Okay.
das Einzige, worauf ich jetzt noch warte, das wird aber auch in 2 Wochen vorliegen. Ich schreibe das gleich mal auf, ein professionelles Exposé.
Ja, schicken Sie mir das, damit ich das weiterleiten kann.
Ah ja, das schreibe ich mir gleich auf. Sehen Sie, da war das ja schon sehr so.
Genau. Man
Und
muss drüber sprechen. Klopft an und es wird aufgetan. Genau.
ja, nee, toll, toller Hinweis. Und das mache ich dann so. Also wie gesagt, die englische Übersetzung, die liegt schon da. Aber das habe ich auch gelernt jetzt, weil ich neu bin. Ich habe am Anfang das Manuskript einfach Leuten geschickt, aber die meisten haben ja gar keine Zeit, das zu lesen. Ja, das wäre so ähnlich, wie wenn du jetzt sagen, du wolltest eine Immobilie verkaufen, schickst dir einen Aktenordner mit lauter Mieterlisten und Cashflow-Berechnung. Das macht ja auch keiner. Dann schickt man Exposé. Und deswegen mache ich jetzt zusätzlich dazu.
Genau. Der muss es auf einer DIN A4-Seite haben, verstehe
Ja,
ich.
das wären jetzt in dem
Genau.
Fall 9 Seiten, aber das macht ein professioneller Drehbuchautor, der schon 120 Drehbücher geschrieben hat, der macht mir jetzt ein Exposé. Aber gerade heute Abend habe ich das Treffen, also wo das besprochen wird. Und
Gut.
ja, aber alle haben ja auch gesagt, jetzt muss erstmal das Buch ein Erfolg werden, ja, ein Bestseller werden, weil das schwierig ist, Leute zu überzeugen, einen Film zu machen, wenn es als Buch schon nicht funktioniert hat. Ist zwar nicht eigentlich zwingend, theoretisch kann ein Buch aus irgendwelchen Gründen misserfolgreich sein und der Film ist erfolgreich und umgekehrt, aber die Leute denken einfach, die wollen was
Ja, aber
schon.
das stimmt ja nicht.
Stimmt nicht, aber es ist so. Haben ja
Genau.
also alle gesagt, musst du Du musst das erstmal als Buch erfolgreich machen. Da kann man viel dagegen sagen, gibt auch viele Gegenbeispiele, die das widerlegen würden. Aber die Leute sind auf einfach gestrickt, kriegen tausende Angebote und wenn du da halt herausschichtest, dass sie sagen, das war ihr Bestseller, dann ist das halt einfacher, als wenn du sagst, ich habe hier tausend Stück nur verkauft am Schluss. Und deswegen ist halt meine Bitte, wenn jetzt jemand bis hier gehört hat und dann steht er dem ja vielleicht auch mit einem gewissen Interesse, Sympathie gegenüber, bestell das Buch jetzt bei Amazon oder auch geh zu Hugendubel und frag, wann kommt das Buch, kann ich es vorbestellen, weil das habe ich auch gelernt, ich habe mich vorher nie mit beschäftigt, wie macht man ein Buch zum Bestseller. Manche Bücher von mir sind zu Bestsellern geworden, aber ohne, dass ich jetzt aktiv was für getan hätte. Aber ich habe jetzt viel drüber gelernt. Da, die Phasen jetzt, bevor das Buch erscheint, also das Buch kommt am 12. Mai, dies entscheidend, dass du da möglichst viele Vorbestellungen hast auf Amazon oder dass jemand bei Hugendubel anruft und sagt, kannst du, wenn das Buch kommt, mir eine SMS schicken. Und das ist so meine Bitte, wer jetzt das hört, das ist so, was ich im Moment sehr intensiv versuche, weil das entscheidet dann, dass man in kurzer Zeit eine große Nachfrage generiert, die einen dann auf die Bestsellerliste bringt
Ja,
letztlich.
na, idealerweise, es geht ja nicht alleine darum, Herr Dr. Zittelmann zu einem Bucherfolg zu verhelfen, sondern da steckt ja wirklich viel mehr da drin, dass wir eben wirklich hier ein bisschen wachgeküsst werden. Was passiert da eigentlich? Wie werden wir manipuliert? In welche Fallen laufen wir? Weil immer alles das, was Sie ja so schön beschreiben, führt immer zu irgendeiner Form von Katastrophe. Wenn man eben auf diesen, egal welchen Irrweg geht. Und wir leben nun mal auf dieser Ebene der Dualität und wir müssen immer sehen, wo ist die richtige Balance. Ja, es wird es geben, dass Schöne vielleicht Vorteile haben, aber wir wissen auch, dass es Nachteile gibt. Ne? Also ich kann jetzt auch sagen, in meinem Alter, wenn ich mit einer jüngeren Frau zusammen bin, sage ich, oh ja, der Alte kann sich eine junge Frau leisten oder irgendwie was. Aber auch da können innere Prozesse laufen. Was tue ich einem anderen Menschen eigentlich an? Oder diese Hilfe, die Abhängigkeitsgefühle oder. Es gibt immer beides. Wir kommen nicht mit einer One-Polarity durch. Aber so werden wir immer dressiert, auf eine Polarität zu schauen. Und das wird immer gefährlich, egal in welcher Richtung es geht. Und deshalb ist es so wichtig, das Bewusstsein zu schaffen, Sie nennen es vielleicht jetzt Intelligenz, für mich ist es noch viel, deshalb heißt ja mein Unternehmen auch Awareness, diese Bewusstheit zu schaffen, hey, wenn wir diese Anfänge setzen, wo geht das dann tatsächlich
Ja, das
hin?
ist ja auch meine, was ich mit meinen Büchern erreichen will, meine Botschaft. Wenn ich, natürlich möchte ich, dass die Leute das Buch kaufen. Manchmal, wenn ich auf X das poste, dann schreiben die, ach, der will ja sein Buch verkaufen. Ich,
Ja.
natürlich, ich habe ja auch noch nie einen Autor getroffen, der mein Buch nicht verkaufen will.
Genau.
Dafür schreibt man es ja, dass andere Leute
Ja.
lesen. Da steckt aber so ein bisschen immer dahinter, der will ja nur Geld damit verdienen. Abgesehen davon finde ich Geld verdienen gar nichts Schlechtes, aber mit Büchern, also Geld verdienen, da muss man Harry Potter Romane schreiben. Ich sage nur ein Beispiel, mein Buch über die Weltreise eines Kapitalisten, ja, da habe ich die Forschung für Umfragen in 35 Ländern durch renommierte Meinungsforschungsinstitute und dann für die Reise selbst habe ich 1,5 Millionen Euro ausgegeben. Die kann ich nicht annähernd hineinspielen. Bei dem Buch ist es jetzt so, weil ich das ja zum Bestseller machen will, dass das werden Sie in den nächsten Wochen sehen, ganzseitige Anzeigen, die nicht der Verlag finanziert, sondern ich aus eigener Tasche finanziert habe. In der Welt am Sonntag, im Spiegel, im Fokus, in der Neuen Zürcher Zeitung, können Sie sich vorstellen, das ist nicht gerade billig. Ganzseitige Anzeigen. Das Geld spielt man durch ein Buch nicht mehr rein. Nee, mir geht es jetzt tatsächlich, ich habe gerne Geld verdient, aber durch andere Dinge, im Immobilienbereich zum Beispiel oder mit einer eigenen Firma. Hier geht es mir tatsächlich um ein idealistisches Anliegen, dass gewisse Erkenntnisse, die ich halt gewonnen habe, dass ich die möglichst vielen Menschen weitervermitteln will. Vielleicht steckt ein bisschen was auch von so Missionar in mir drin. In der Neuen Zürcher Zeitung hat mal einer, der hat es kritisch gemeint. Der hat geschrieben, Zittelmann ist der Missionar der Freiheit. Das meint er kritisch. Ich fand, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ja. Zumal mein Vater, der war Pfarrer, mein Großvater war auch Pfarrer. Vielleicht, ich bin jetzt kein Pfarrer geworden, aber vielleicht steckt auch so ein bisschen was drin, dass ich einfach sage, wenn ich glaube, etwas erkannt zu haben, bestimmte Zusammenhänge, möchte ich nicht, dass es bei mir bleibt, sondern ich möchte versuchen, das anderen Menschen nahezubringen. Und deswegen sagen Sie vollkommen zu Recht, Es geht jetzt nicht darum, dass ich da noch einen Euro mehr verdiene, indem ich ein Buch verkaufe. Das wird wirtschaftlich sowieso nicht funktionieren. Nee, es geht darum, dass ich Menschen brauche, die mir helfen, ja, dieses Ziel, diese Botschaften weiterzubringen. Weil allein kann man nichts auf der Welt erreichen. Man braucht immer andere Menschen, die einem helfen und die sagen, jawohl, da gehe ich mit. Und das war jetzt auch eine tolle Erfahrung, auch wo ich jetzt im Vorfeld dann Freunde angerufen habe, habe gesagt, Mensch, jetzt kommt das Buch, kannst du mal bei Hugendubel eins bestellen oder bei Amazon, ja. Ich habe an einem Abend habe ich 90 WhatsApp-Nachrichten rausgesendet, ja. Und ein paar Tage später hatte ich von 80 Leuten das Feedback, hier habe ich gemacht und hier siehst du den Screenshot. Und das ist einfach toll, wenn man Freunde hat auch, ja, man ist nicht allein. Und das haben die jetzt nicht gemacht, dass der Zittelmann da pro Buch dann noch 1 oder 2 Euro verdient, sondern das haben die gemacht, weil die sagen, ich verstehe das Anliegen, das muss ich jetzt unterstützen.
Ja, also Nightingale hat mal so 7 Bewusstseinsebenen gemacht. Und die unterste ist rein tierisches Verhalten. Die zweite ist Massenverhalten, was sie in gewisser Weise ja ansprechen. Und den nächsten Schritt, den wir als Menschheit überhaupt brauchen, und ich meine, wir müssen das noch viel bewusster definieren, was Humanity eigentlich bedeutet im nächsten Schritt. Und jetzt geht es darum, eben auf ein Level zu kommen, dass wir aus diesem Massenverhalten rauskommen, dass wir wirklich, wie es jetzt in meinem Sinne heißt, eben wirklich die eigene Souveränität auch entdecken. Was bedeutet, ich kann auch alleine für mich denken. Ich kann auch für mich die Verantwortung übernehmen.
Ja, genau, darum geht es. Und das heißt aber auch, innerhalb der Gruppe von Leuten, die ähnlich denken wie man selbst, sich auch da wiederum getrauen, eine Gegenmeinung zu vertreten. Also ein Beispiel, weil Sie von Trump genannt haben. Ja, ich habe immer eine differenzierte Meinung gehabt und habe gesagt, manche Sachen finde ich ganz schrecklich, die der macht, und andere Sachen wieder sind gut. Er hat Steuern gesenkt, dereguliert, finde ich gut. Er hat jetzt hohe Zölle, Protektionismus und verschiedene andere Sachen finde ich schlecht. Also ich habe mir erlaubt, eine differenzierte Meinung zu haben. Ja,
das finde ich ein besseres Wording als gegen.
Ja,
ich komme ja nun mit meinem Background als Anwalt, da war immer die Gegenseite. Aber ich will nicht in den Kampf, sondern wir wollen gemeinsam, Win-Win bedeutet, was können wir durch differenzierteren Austausch möglicherweise als nächste Ebene für uns alle entwickeln.
Ja, aber das Problem ist, dass Sie dann, wenn Sie da nicht eine große innere Stärke haben, gerade bei dem Trump-Thema in den USA, da haben sie 2 Gruppen letztlich. Ja?
Genau.
Die einen, die vergöttern den, das ist unser Held. Und wenn sie irgendwas Kritisches sagen, haben sie den gleich gegen sich. Und die anderen sagen, es ist der Teufel. Ja? Und wenn du irgendwie sagst, der hat da was Positives gemacht, hast du den auch dagegen. Da braucht man natürlich...
Oh gut, da müssen wir nicht so weit gehen. Wir kriegen auch schnell einen Shitstorm in Deutschland, wenn man irgendwie was sagt. Dann bist du Putin-Versteher oder sonst was.
Oder AfD mal als Beispiel. Ja.
Ja.
Zum Beispiel, ich sage so, bei der AfD gibt es auch Sachen, die richtig sind, wo ich sage, die ich unterschreibe. Da gibt es andere Sachen, die lehne ich absolut ab. Ja. Warum kann man das nicht nur sagen? Warum die einen sind die Bete des anderen, wenn du irgendwas kritisch gegen die Partei sagst, dann wirst du schon niedergemacht. Ja. Und die anderen, die sagen, das ist Teufelszeug und du darfst niemals sagen, da haben die auch recht. Warum kann
genau.
ich
das? Ja, aber weil wir eben auch, das ist wieder eine Historie auch, ich meine auch in Deutschland sowieso, wir haben auch German Angst als internationalen Begriff. Wir leben in einer Angstkultur, wir leben noch in dem alten Kaiserland, Bewusstseinsfeld, oben und unten. Und in Deutschland wurde auch dem das Buch geschrieben, der Untertan und alles Mögliche. Und wir suchen eigentlich immer nur, oder werden ja auch so benutzt, wo kriege ich jetzt mal vielleicht einen Euro mehr Mindestlohn oder so. Aber es hat nichts damit zu tun, wie wir eigentlich wirklich, wirklich leben wollen, wie wir die Gesellschaft leben wollen. Und wir sehen ja mal, wo wir eben dahin kommen. Und da sind wir vielleicht bei der Ausbildung. Wir werden nicht zum freien Denken und Diskutieren, Differenzierten auseinandersetzen, sondern folge und lerne und habe die richtigen Antworten. Aber das ist ja das Wichtige, was die Lebensqualität eigentlich ausmacht. Das wirklich zu so ein viel differenzierter, so eine Natur ist differenzierter. Die sind nicht alle gleich. Ne? Mao musste scheitern, weil er versucht hat, eine Welt hinzukriegen, die nicht mit der differenzierten oder der Vielfalt der Welt des Universums funktioniert. Aber gegen die Gesetze geht nicht. Und da ist es so wichtig, auch dass wir dieses nennen wir das mal, wie Jung sagt, auch das unbewusste Kollektiv verändern. Wir alle tragen dazu bei, was in diesem Feld ist. Und das heißt, die differenzierte Meinung oder die Erkenntnisse hierfür, wir müssen mehr Menschen haben, die anders denken und eine andere Einstellung haben, damit wir nicht immer in diesem Kampf sein müssen, was wieder Massen mobilisieren kann. Also, wo ist die Ausbildung? Und dieses Buch zeigt so viel ebenso schön auf, wie die Schritte laufen, wie dann eben auch Politik missbrauchen kann, aber der Bürger auch sich immer wieder anpasst. Am Anfang erkennt das nicht, aber dann merken viele ja, es ist so. Und da haben wir vielleicht das andere statt Neid, eben auch die Angst der Menschen. Und nun traut sich keiner mehr aufzustehen und alle machen mit oder gucken weg. Der Historiker kann das bestimmt auch wieder bestätigen, war immer so. Aber wie bringen wir auch die Menschen in die Kraft? Und ich glaube, dafür braucht es auch diese Information, dass man das sieht.
Ja, man kann es auch den Menschen nicht vorwerfen. Der Held ist ja ein Held, weil er anders agiert als die meisten Menschen. Sonst wäre er kein Held. Ja. Die Masse der Menschen ist halt nicht heldenhaft, aber wir brauchen immer wieder Leute. Und deswegen ist in dem Buch auch eine junge Frau, die die Heldin ist, die dann eigentlich zufällig mehr da hineingezogen wird aus einer eigenen Betroffenheit in eine Sache und dann auf einmal auch so eine innere Entwicklung und einen Erkenntnisprozess hat und dann am Schluss sogar zur Ikone wird von einer Widerstandsbewegung. Ja? Und das soll ja auch, dass Menschen sich dann damit identifizieren können. Das ist ja mit dem Held, kann man sich ja identifizieren. Hier ist eine Heldin in dem Fall, die kämpft gegen etwas, was die ganze Masse ergreift, die Politik beeinflusst, ja, aber sie fängt dann an und wehrt sich dagegen. Wie es ausgeht, wollen wir nicht verraten, sonst nimmt man den Leuten auch die Spannung an dem Buch, ja. Aber ja, es ist noch, sagen wir, verbunden mit Science Fiction, weil es ja in 50 Jahren spielt. Und da muss man schon überlegen, was ist in 50 Jahren realistisch? Und ich
Ja,
da
das fand ich auch spannend, dass Sie eben Frankreich, da haben Sie aufgegriffen, gab es ja mal so im YouTube oder im Social Media ein Video, dass Frankreich dann wirklich die Islamische Republik ist. Also viele Dinge, die jetzt sind, eben auch so zusammengestellt, wo führt das hin? Also sehr, sehr spannend zu sehen.
Und dann aber auch im engen Bereich Weltraum, ja, da gibt es schon die ersten kleinen Siedlungen auf dem Mars zu
Ja,
der Zeit.
genau.
Ja. Und ich habe das, wie gesagt, 34 Leuten geschickt, klar Historikern, Politikwissenschaftlern, aber auch zum Beispiel dem führenden Weltraumexperten in Deutschland, der heißt Eugen Reichel. Der hat 47 Bücher über Raumfahrt geschrieben, hat sein Leben lang in der Raumfahrtindustrie gearbeitet. Also der ist in ihrem Alter und hat sein Leben lang nichts anderes gemacht. Und dem habe ich das geschickt und habe gesagt, lest mal, klar, das ist ja Zukunft, aber wenn irgendwas ganz unrealistisch ist, ja, die Gesetze der Physik ändern sich auch nicht in 50 Jahren, ja, dann sag mir das, ja. Und nur mal ein kleines Beispiel, da finden Feierlichkeiten statt, anlässlich des 10.000. Menschen, der auf dem Mars landet, ja. Und da finden auch sportliche Wettkämpfe statt. Und bei diesen sportlichen Wettkämpfen hatte ich geschrieben, dass jemand dreimal so hoch springt wie auf der Erde. Warum? Weil die Schwerkraft ist halt auf dem Mars nur Tritt auf der Erde. Und da sagt er, ja, das finde ich nicht so überzeugend, weil du musst ja bedenken, dass auf der Reise von der Erde zum Mars, selbst wenn der regelmäßig sportliches Training betreibt, dass es sich nicht vermeiden lässt, dass der Muskelmasse verliert. Deswegen wird er nicht dreimal so hoch springen können. Jetzt im Buch ist dann, habe ich gemacht, er springt doppelt so hoch. Gut, weiß nicht, ob es genau stimmt, aber ich will nur ein Beispiel zeigen, ja. Oder dann an einer Stelle, da hat die Heldin von dem Buch und ihr Freund, die sind dann in einem einmal auf einer Raumstation, die so durch die Rotation ist, dass künstliche Schwerkraft entsteht, aber dann sind sie im Raumschiff, wo es keine Schwerkraft gibt und die wollen trotzdem zusammen schlafen, Sex haben, ja. Und dann ist die Frage, geht das überhaupt in der Schwerelosigkeit? Dann habe ich gelesen, recherchiert, Wie ist das in der Schwerelosigkeit? Welche Probleme will ich jetzt nicht hier verraten? Gibt es da eine Schwerelosigkeit beim Sex? Also, das heißt, die Sachen sind jetzt nicht einfach so ersponnen und erdacht, sondern ich bin ja Wissenschaftler und bleibe es natürlich auch dann, wenn die Fantasie ein bisschen freier läuft in so einem Roman. Ich will dann schon, dass die Sachen nicht völlig unplausibel und unrealistisch sind.
Aber das sind jetzt noch zwei Punkte, die ich nochmal ansprechen möchte. Einmal diese Marskolonie, da ist ja so quasi für mich die Metapher drin, die sind auf einem anderen Stern und gucken quasi von der Metaebene, ohne jetzt Facebook zu meinen, von der Metaebene auf die Erde und sagen, was machen die da unten eigentlich, weil sie irgendwie doch das anders beobachten. Und die Heldin, die sie jetzt ansprechen, sie ist ja nicht nur Heldin oder nicht nur damit konfrontiert, was im Außen passiert. Das ist ja der Anlass, um den inneren Prozess zu machen. Traue ich mich überhaupt, meine Meinung öffentlich zu sagen oder kusche ich? Denn der eigentliche Held, auch wenn man sonst immer die Heldenreisen nimmt, ist ja immer auch diese innere Hürde zu übernehmen. Und das ist ja, finde ich, das auch so Konfrontative oder das Erschreckende. Nicht nur bei anderen zu sehen, wie sie mitmachen, sondern ich glaube auch das Erschreckende, wo kusche ich selber? Wo bin ich mitverantwortlich, dass ich das zulasse?
Das ist sowieso immer, sagen wir, das ist ganz wichtig in der Geschichte, was Sie jetzt ansprechen. Es ist so einfach zu zeigen, zum Beispiel in Deutschland, guck mal, unsere Großeltern oder so, wie schreckliche Idioten waren die, dass die so einem wie den Hitler hinterherlaufen. Ich bin ja so ein guter Mensch, mir könnte das nie passieren, ja. Also wenn man so denkt, dann hat man wirklich nichts gelernt aus der Geschichte, ja.
Nee, dann macht man es auch. Ich habe auch
Ja,
mal
dann macht man es letztlich auch.
wie mein
Raten wollen.
Vater und dann habe ich genau diese Muster gemacht. Genau.
Sondern
Ja.
im Gegenteil, ja. Du musst immer auch überlegen, wo bin ich selbst verführbar, wo bin ich, ja, und wir sind alle Menschen mit auch Schwächen, mit Ängsten auch, die sich manchmal anpassen, wo man sich vielleicht nicht anpassen sollte. Und im Prinzip, wie Sie richtig sagen, geht es immer um die Auseinandersetzung mit sich selbst am Schluss.
Ja, und ich meine, das können wir auch übertragen. Wir sehen es ja auch hier deutlich, oder was haben wir jetzt? Helmut Schmidt hat schon in den 60er Jahren quasi davor gewarnt oder da schon gesehen, dass Berufspolitiker, die keine andere Chance haben zu leben, überleben oder gut zu leben, dass die in Anführungsstrichen für uns das große Problem werden, weil sie dann plötzlich nicht mehr sich trauen, die Wahrheit zu sagen. Jeder Fraktionszwang, alles machen wir, spielen wir schön mit, machen die Abgrenzungen nur, um unsere Posten zu sichern. Und all das bedeutet immer, wir negieren eigentlich, worum es wirklich geht, und es fährt uns immer wieder gegen die Wand.
Mit den Politikern übrigens schönes Gegenbeispiel. Die gibt es auch, aber leider wenige und immer weniger. Die Unabhängigkeit haben, das hängt halt auch mit wirtschaftlicher Unabhängigkeit zusammen. Ich bin befreundet schon seit Jahrzehnten jetzt mit dem Peter Gauweiler von der CSU, der früher mal, der war der erste Umweltminister in Bayern und stellvertretender CSU-Vorsitzender. Der war immer ein Querkopf, der auch gegen die eigene Partei gegangen ist in ganz vielen Punkten, ja. Und ich hatte selbst auch mal so eine Krise, wo es mir nicht so gut ging, wo ich viele Probleme hatte, aufgrund dessen, dass ich auch gegen den Strom geschwommen bin. Da bin ich mit dem spazieren gegangen und dann sagte er mir damals, so Querköpfe wie Sie und ich, Sie müssen erst mal richtig Kohle machen, richtig viel Geld haben, dann können Sie sich eher auch die eigene Meinung leisten, ja. Und das war für mich ein ganz wichtiger Satz, der letztlich für mich das persönliche Motiv war, dann finanziell unabhängig zu werden, weil jetzt allein ein Auto oder so, das hätte mich jetzt nicht motiviert. Ich habe das gleiche Auto seit 20 Jahren, auch die gleiche Wohnung seit 20 Jahren. Also das ist so, ist schön, aber du brauchst ja eine starke Motivation. Für mich die starke Motivation war die eigene Meinung vertreten zu können. Und der hat es ja vorgelebt, ja. Der war der Am besten der Mann im Bundestag mit dem höchsten Nebenverdienst, weil er ein sehr guter Anwalt war. Der hat sogar Leo Kirch erfolgreich gegen die Deutsche Bank vertreten über viele Jahre, ja. Und war halt ein glänzender Jurist auch, ja. Und dadurch hat er sehr viel verdient und hat dadurch aber die innere Unabhängigkeit gehabt, wenn dem irgendwo ein Parteivorsitzender gesagt hat, du darfst jetzt nicht das oder das sagen. weil sonst wirst du das nächste Mal nicht wieder aufgestellt auf der Liste oder nicht berücksichtigt als Staatssekretär. Ja. Ich habe auch einen anderen Bekannten, der von Stetten in der CDU, der auch wirtschaftlich absolut unabhängig ist. Der hat mir das mal erzählt, dass ihm dann die Leute sagen, ja, aber der wird jetzt bald als Staatssekretär dann und wenn du jetzt da nicht mitgehst, dann wird das schwierig. Also das interessiert mich gar nicht, brauche ich nicht. Ja. Weil, warum? Weil der wirtschaftlich unabhängig ist. Ja.
Ja,
Das
und jetzt haben wir genau das Umgekehrte jetzt, dass wir im Prinzip so viele im Parlament haben, die überhaupt nicht mehr, oder nicht, also die selber keine Berufsabschlüsse haben, aber dann, was weiß ich, dem Gastwirt vorschreiben, welche
Ja.
Lizenzen er braucht. Ne? Das ist genau das Gegenteil, was da immer passiert. Aber das klingt jetzt auch so ein bisschen natürlich von Ihrem Thema aus mit dem Kapital. Es ist wichtig, dass wir unabhängig sind, aber es ist ja noch eine andere Konsequenz, die dann rauskommt, die ich von Martin Luther King übernommen habe. Der sagte, wenn du Frieden haben willst, dann musst du das genauso straff organisieren wie diejenigen, die den Krieg machen. Das heißt, im Prinzip, es braucht eben auch idealerweise eine straffe Partei, die sagt, wir machen konsequent andere Politik. Aber viele machen das im Moment eben nicht oder es gibt die Alternativen nicht, weshalb die ja immer wieder wählen und viele jetzt die Alternative, die AfD wählen, oft ja auch aus Protest und keiner weiß genau, wie werden sie werden, weil die Bürgerlichen ja sich meistens immer wieder raushalten und sagen, es kommt ja auch dieser Satz drin, so schlimm wird es schon nicht werden, ne?
Ja, das ist, da ist ja auch natürlich viel, dass man sich selbst auch was vormacht. Ja. Also ein langes Feld, ja, prima. Habt ihr noch?
Also Ihr Buch hat ja diesen Titel, Wenn Schönheit zum Verbrechen wird.
Ja.
Also wenn was Positives zum Verbrechen wird, können wir sagen. Und gut, mein Background Jurist ist, aber wie kreieren wir Verbrechen? Aber wenn Freiheit, wenn Bildung und alles, oder wie lange durften wir in Deutschland nicht Elite sagen oder sonst wie was, ne? Also, es wird ja im Prinzip vieles, was eigentlich gut ist, was wir mehreren Menschen geben sollten und dafür sorgen sollten, dass viele es kriegen, eben möglichst wegrasiert, eben indem uns, ich finde das eben auch diese Konsequenz, wie Sie das alles durchdenken, was da eben dann passiert, wie das, Sie sprachen den Neid an, diese Entwicklungen eben kommen. Aber es gibt keine Unterstützung, eben wirklich in die Kraft zu gehen. Von den vielen, vielen, vielen Punkten, die Sie angesprochen haben, auch die gewisserweise die Unterdrückung der Wissenschaft, die stattfindet, dass man dann nicht mehr das andere sagen darf. Das sind ja alles so viele kleine Baustellen. Wo ist die entscheidende, wenn es das gibt, die entscheidende Weichenstellung, auf die man achten muss, damit es nicht ausartet.
Es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, einen Prozess zu unterbrechen, aber man muss auch wissen, wenn man ihn nicht bewusst unterbricht, dass er dann gesetzmäßig in eine Richtung geht. Also ich sage mal ein Beispiel, wo ich Mitte 20 war, hatte ich Alkoholprobleme gehabt. Es war aber jetzt nicht so weit fortgeschritten bei mir, dass ich jetzt körperlich abhängig gewesen wäre. Ich habe auch nicht gezittert morgens und so weiter, sondern das war so wie bei manchen anderen auch, ja. Aber ich bin dann irgendwann in eine Gruppe gegangen, anonyme Alkoholiker. Und da hat ja jeder so seine Rechtfertigung, warum bin ich kein Alkoholiker und ich trinke ja gar nicht so viel und trinke ja nur das und das und so und so. Und neulich habe ich auch mal 3 Monate nichts getrunken, ja. Diese ganzen, und da haben die mir was gesagt. Die haben gesagt, das ist wie bei einer Schwangerschaft, wenn du Alkoholiker bist. Es gibt nicht ein bisschen schwanger. Das ist ja oder nein, ja. Und wenn du schwanger bist, das ist ein Prozess. Du kannst ja in der zweiten Woche schwanger sein, im dritten Monat oder auch im achten oder neunten Monat, ja. Aber das ist ein Prozess, der läuft. Und beim Alkoholiker ist halt so, ich war vielleicht jetzt erst im zweiten Woche mal übertrieben, ja. Und hatte das Glück, dass ich jetzt da die Sache gehakt hat, ja. Aber ich habe dann verstanden, wenn ich das auch nicht tue jetzt, ja, die haben gesagt, das ist ein gesetzmäßiger Prozess, der führt dich entweder ins Grab oder in die Irrenanstalt. Das sind die beiden Wege, wo das endet. Und zwischendrin hast du Leberzirrhose und Zittern und kaputte Ehe und kaputte Freundschaften und so weiter, ja. Und wenn man das einmal erkennt, ich fand dieses Bild gut. Es gibt nicht ein bisschen schwanger, sondern das ist was sich dann weiterentwickelt, ja. Dann habe ich für mich zum Glück damals die Entscheidung getroffen, habe gesagt, nee, bin froh, dass ich das jetzt in einem ganz frühen Punkt bei mir beenden kann. Ich habe hier seit 40 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken, weil ich habe das dann auch gelernt dabei, dass wenn du Alkoholiker bist, dann kannst du halt auch nicht ein bisschen mal ein Bier oder so. Das kannst du nicht machen. Habe auch gelernt, wie man das macht. Ja? Also insofern haben wir immer die Möglichkeit, auch Prozesse irgendwo abzubrechen. Ja? Und das gilt natürlich auch im Politischen. Ja? Wenn wir sehen, hier ist eine gewisse Dynamik, eine gewisse Entwicklung, dann muss man tatsächlich den Anfängen wehren, ja? Weil wenn man das nicht macht, dann bleibt das nicht auf einem Punkt. Ja? Wir sehen es jetzt in Deutschland bei der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Da geht es gegen Hass und Hetze und dann werden vielleicht erst tatsächlich bestimmte Extreme oder Beleidigungen unter Strafe gestellt. Ja? Und dann wird es immer eine Stufe, dann darfst du auch das schon nicht mehr. Und am Schluss war jetzt gerade ein aktueller Fall, machte jemand irgendwie eine Fotomontage, wo der Innenministerin ein Schild vorhängt, wo drauf steht, ich bin gegen die Meinungsfreiheit, wo jeder Vollidiot erkennen kann, dass das jetzt Fake war. Das stellt sich doch kein Minister hin mit dem Schild, ich bin gegen die Meinungsfreiheit, ja. Aber wo die Person dann sogar zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, ja. Und das geht dann immer weiter, ja. Und wenn man dann mal, ja, gut, das war jetzt aber auch sehr extrem, sowas macht man nicht. Nee, heute trifft's
Na, wir können
die.
auch Hallervorden nehmen, nicht, der jetzt einen Shitstorm gekriegt hat, weil er als Comedian ja so im Prinzip da das N-Wort benutzt hat oder so etwas. Ist ja irre, womit die Welt sich beschäftigt und die
Ja,
wirklichen
oder ein
Probleme.
Beispiel, was ja bekannt war mit dem Habeck, wo einer so aus dem Schwarzkopf Schwachkopf gemacht hat, ja, und hat den Habeck als Schwachkopf und dann stand um 6 Uhr die Polizei bei ihm vor der Tür. Da muss man sich auch fragen, ich würde nie auf die Idee kommen, wenn jetzt jemand sagen würde, Zittelmann ist ein Schwachkopf, ja, dann würde ich doch nicht den anzeigen. Dann würde ich sagen, das sagt sehr viel über dich aus und über mich überhaupt gar nichts. Ja? Also ich habe noch nie im Leben und würde es auch nicht machen, jemand deswegen angezeigt. Da muss man schon sagen, wie unsouverän ist so ein Politiker? Da gibt es ja manche, die schon über 2000 Bürger angezeigt haben, ja, die dann Leute anzeigen wegen sowas. Und es beginnt halt oft auch mit extrem Beispielen, wo dann wirklich der eine oder andere sagt, ja, das war ja schon harter Tobak, sowas macht man auch nicht, wie der dann jemanden unflätig beleidigt hat oder wirklich unter die Gürtellinie. Ja, aber wenn man einmal anfängt und sagt, letztlich, der Staat soll dann entscheiden, welche Äußerung geht zu weit oder nicht, dann ist das ganz schnell ein Prozess, der geht, dass immer weniger gesagt werden darf. Und deswegen ist diese Sensibilität, wie Dinge beginnen, ja, und sich dann erst weiterentwickeln, die ist schon sehr, sehr wichtig.
Also da sind wir bei wehre den Anfängen und dem Mut zu haben, etwas zu tun. Ansonsten gilt ja auch im Volksmund, in was ich selber denke und tue, traue ich jedem anderen zu. Nicht? Also solange ich die anderen beschimpfe, das mache, abgrenze, ja, schimpfe ich nur, aber ich verändere gar nicht die Ursachen. Wenn ich auf den Organismus gehe, ich muss in einem guten Zustand der Homöostase sein, wo wir immer auch ein Plus-Minus haben, in der Balance sein. Mein Immunsystem muss stark sein. Dann finden viele Dinge nicht statt. Wenn ich aber meine ganze Energie auf einen Virus gebe, eine Krankheit oder Krebs oder irgendwas, und ich muss meinen Krebs bekämpfen, dann geht es meistens in die Hose. Wir stärken nicht das Immunsystem. Und das machen wir gesellschaftlich nicht, das haben wir auch Corona nicht gemacht. Und das ist aber noch, denke ich, ein anderer Punkt. Sie schreiben ja auch, lange hatten die Menschen geglaubt, es werde schon nicht zum Äußersten kommen. Ja. Und die Maximalforderungen würden sich schlicht nicht durchsetzen lassen. Krieg kommt vielleicht nicht oder Impfpflicht kommt vielleicht nicht. Aber was ist das, warum die Menschen da den Kopf in den Sand stecken.
Naja, es ist an sich auch keine negative Eigenschaft, optimistisch zu sein, die aber manchmal schädlich ist, ja. Also Optimismus ist ja eine gute Sache, aber es gibt auch einen Optimismus, der schadet. Ich habe das auch bei Unternehmern öfters erlebt. Also jeder Unternehmer ist Optimist, sonst würde er keine Firma gründen. Aber ich habe dann erlebt, wenn die Firma in der Krise war, dass er sich das mit seinem Überoptimismus
Also.
so zurechtgelegt hat und daran dann gescheitert ist am Schluss. Und bei der Geschichte ist es auch so, ja, zum Beispiel habe ich auch öfters die Meinung gehört, ja, das muss halt jetzt noch schlimmer werden und dann wird es automatisch so besser, glauben die Leute dann, ja. Also wenn es schlimmer wird, dann er sagt, nein,
Ja.
also die Geschichte ist kein
Dann werden die schon was machen, genau, ja.
die Geschichte ist kein Hollywood-Film mit einem garantierten Happy Ending, ja, sondern in der Geschichte gilt auch, schlimmer geht immer. Dafür gibt es viele historische Beispiele. Du kannst nicht sagen, wenn es dann übertrieben wird, dann geht das Pendel in die andere Richtung, dann wird es automatisch wieder gut. Ja? Das gibt es halt nicht. Es gibt keine
Sie
gesetzliche
schreiben ja auch
Zeit.
gerade in diesem Kontext, die Politiker werden zu Statisten. Und
Ja.
2010 hat Seehofer ja schon, gibt es ja heute immer noch in YouTube, gesagt, ich bin zwar Gesundheitsminister, aber ich habe nichts zu sagen. Und die, was zu sagen haben, sind gar nicht im Parlament. Also im Prinzip, es kommt immer schlimmer, je mehr wir die Statisten haben, die sich nicht trauen, den Anfängen zu wehren.
Ja, schönes Schlusswort fast. Oder haben Sie noch einen Punkt, den Sie gerne ansprechen
Ja, das ist so, so
wollen?
spannend eben auch. Sie schreiben ja auch, dass die obersten Gerichte immer Jahre brauchen würden, um das zu machen, um die Privilegien einer bestimmten Gruppe dann zu verändern. Und da ist ja auch ein Thema. Wir reden zwar auch immer wieder viel vom Bürokratieabbau, aber diese Freiheit oder Anpassung, das ist ja ein Selbstbetrug, wenn wir immer das ne negieren. Und deshalb sage ich, ich finde das so erschreckend schön, dieses Buch, weil es mir aufzeigt, wenn ich es lese, wow, ich sehe diese ganze Verbindung und ich sehe dieses, mein eigenes Wegschauen, mein eigenes Nicht-Antreten und unterm Strich diesen Selbstbetrug und das Vermeiden der inneren Heldenreise, das Aufstehen für das, was ich eigentlich wirklich, wirklich will. Wo entsteht der Selbstbetrug? Ist es, wie viel ist Intelligenz und wie viel ist Systemprogrammierung?
Ich glaube, Intelligenz spielt überhaupt keine Rolle. Der Intelligente, der betrügt sich intelligenter selbst als der Dumme. Ja, da sehe ich also keinen Unterschied. Kann sogar manchmal ein Nachteil sein. Ja, also das kann man manchmal merken, dass intelligente Menschen, die haben dann einfach haben durch ihre Intelligenz eine bessere Möglichkeit, sich selbst zu betrügen und das alles zu rationalisieren oder irgendwelche Systeme zu erfinden, die dann absurd sind. Ja, es gibt sogar einen Spruch von George Orwell, der mal gesagt hat, manche Ideen sind so verrückt, dass nur Intellektuelle sie sich ausdenken können. Ja, und da ist ja auch was Wahres dran, weil natürlich muss man auch sagen, viel Unheil, was in der Geschichte passiert ist, zunächst im Geistigen, im Intellektuellen ihre Basis gehabt hat, in jemand wie Karl Marx zum Beispiel oder viele andere auch. Ja? Und das ist so auch etwas, was man hier in diesem Buch sieht. Das fängt im akademischen Bereich an, auch scheinbar wissenschaftlich begründet. Ja? Heute wird halt alles immer mit Wissenschaft begründet, wo die sagen, wir haben ja diese Forschungen über Schönheit und die haben die Vorteile und hier ist noch ein Chart und hier ist eine Grafik und das begründen wir alles, ja, und das beeindruckt halt viele Menschen, aber
Nein, die Wissenschaft wird ja da benutzt, um nur diese eine Polarität zu ändern und nicht den Ausgleich. Und dafür haben sie die folgenden Nachteile. Das wird ja nicht gemacht, sondern auch da wird ja sie missbraucht,
ja, da findet
die
ja,
Wissenschaft.
ich bin immer skeptisch, wenn zu einem Thema auch gar keine offene Diskussion zugelassen wird. Also nehmen wir jetzt
Genau.
zum Beispiel Klimawandel heute, ja. Ich gehöre jetzt weder zu denen, die sagen, das ist alles eine Erfindung, noch gehöre ich zu denen, die sagen, da steht die Katastrophe unmittelbar bevor, sondern ich glaube, da gibt es Gefährdungen, da gibt es Probleme, ja. Nur es finden nur noch die Gehör, die das extremste, apokalyptischste Szenario aufmalen, ja. Und derjenige, der dann sagt, was macht, Beispiel, die ganzen Hurrikane sind vielleicht gar nicht mehr geworden durch Klimawandel, sondern es ist anders. Nein, über die man ja diskutieren kann oder in der Wissenschaft auch diskutiert werden muss, habe ich gesagt, das ist ja ein Klimawandelleugner, ein Klimaleugner, ja.
Genau, wird
Der
sofort die andere Meinung.
das heißt, er soll dann gar nicht mehr zu Wort kommen. Da bin ich immer skeptisch, weil gerade die Wissenschaft, die lebt ja vom freien Diskurs, dass auch Meinungen, die gerade nicht im Mainstream sind, dass die geäußert werden können. Aber es ist auch noch ein Stück weit komplizierter. Wir haben jetzt viel über Konformität gesprochen, über Mainstream. Es gibt dann aber auch ein anderes Phänomen, was ich heute beobachte. Das sind die Leute, die als Prinzip immer gegen den Mainstream sind, die sich als Nonkonformisten sehen, aber dadurch letztlich auch wieder abhängig sind vom Mainstream-Konformisten. Also
Ja, Dogmatismus ist
die machen überall,
überall. Genau.
wenn da ein Minus steht, machen die ein Plus oder ein Plus machen die ein Minus. Also wenn morgen eine ARD und ZDF gesagt wird, so und so ist 4, dann sagen die, nee, ist ja Mainstream-Medien, das muss 5 sein. Ja? Also das ist natürlich auch ein bisschen primitiv, ja, wenn man dann meint, wenn man immer das Gegenteil von dem, die Masse der Mainstream kann auch manchmal recht haben. Das ist auch
Ja,
so.
ja.
Wäre ja auch zu einfach, wenn man sagt, ich nehme immer genau das Gegenteil an und dann liege ich richtig. Ja? Im Grunde geht es darum, sich die Souveränität zu bewahren, das eigene Urteil zu bilden, möglichst soweit es möglich ist, unabhängig von den vorherrschenden Emotionen, egal ob man dann aus Prinzip mit den Leuten geht oder aus Prinzip dagegen geht. Man macht sich immer abhängig letztlich von anderen in dem Moment.
Da kommen wir, denke ich, zu einem guten Schlusswort. Also die eigene Souveränität behalten, da bin ich ja noch ein bisschen anderer Meinung. Wir müssen sie erstmal entwickeln. Die Mehrzahl muss sie erstmal entwickeln. Aber diese Gegenmeinungen oder differenzierten Meinungen, die sie im Außen wünschen, die wünsche ich den Menschen erstmal im Innern. Weil wir kriegen es im Außen nicht hin, wenn wir es im Inneren nicht haben. Und dieses Buch ist ja auch insofern wirklich eine gute Diskussionsgrundlage für einen selber, dass es auch für beide Seiten Argumente hat und abwägen muss und dann zeigt, wenn man eben vielleicht nur den Botschafter ernst nimmt, aber nicht differenziert die Botschaft betrachtet, und nicht bereit ist, eben die eigene, vom eigenen Gehirn gemachte Meinung, die ja nie die Realität widerspiegeln kann, sondern wenn man nicht auf der Suche oder der Finde ist nach mehr Wahrheit, sondern eine Meinung manifestiert, dann kommt man zur Altersstarrheit und nicht zur Altersweisheit. Auch, Sie sagten das vorhin, so sinngemäß, der Dumme lernt aus den eigenen Fehlern nicht, der Klügere lernt aus seinen eigenen Fehlern, aber der Weise lernt aus den Fehlern des anderen. Und ich empfehle dieses Buch nicht nur einfach zu lesen, sondern wirklich darüber zu reflektieren und gegebenenfalls mehrfach zu lesen, auch wenn man schon weiß, die Story, aber immer wieder zu reflektieren, welche Weichenstellung wird hier angesprochen und was bedeutet das in meinem Leben, nicht nur im großen Ganzen, sondern im Kleinen. Denn wie heißt es so? Willst du das Land in Ordnung bringen, musst du die Republiken in Ordnung bringen. Willst du die Republiken in Ordnung bringen, musst du die Städte in Ordnung bringen. Und wenn du die Städte in Ordnung bringen willst, musst du die Familien in Ordnung bringen. Und wenn du die Familien in die richtige Ordnung bringen willst, musst du für dich die Ordnung machen. Und ich finde, dieses Buch zeichnet sich dadurch aus, dass sie die inneren Konflikte eines Individuums zeigen, von Gruppen bis hin zum gesamten Staat. Und ich finde, es ist eine faszinierende Leistung, die Sie da aus Ihrer Erfahrung zusammengebracht haben. Und ich wünsche nicht nur dem Buch viel Erfolg, sondern ich wünsche, dass viele Menschen die Botschaft nutzen, um differenzierter und reflektierter zu denken. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Zittelmann, für diesen Beitrag, Menschen auf einen anderen Awareness-Level zu helfen oder zumindest das Angebot dazu zu machen. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht und ja, freue mich, viel Feedback von Lesern auch zu bekommen zu dem Buch. Dankeschön.